der gute alte Stallgeruch. Warum Menschen mit der richtigen Kleidung und den passenden Hobbys Chancen auf Spitzenpositionen in der Wirtschaft haben. Der gute alte Stallgeruch. Warum Menschen mit der richtigen Kleidung und den passenden Hobbys Chancen auf Spitzenpositionen in der Wirtschaft haben. So war am Samstag vor einer Woche der Leitartikel in der SZ-Rubrik Beruf und Karriere betitelt. Es ging darum, dass bei der Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirtschaft eben nicht Leistung zählt, sondern Herkunft. Dass je höher es nach oben geht, desto mehr deutlich wird, dass es tatsächlich nur diese Kriterien sind. Natürlich, ein Hochschulabschluss oder all diese Dinge, selbstverständlich, das ist ja auch kein Problem. Das kriegt man irgendwie hin. Aber das, was dich dann irgendwann in die Lage versetzt, eine angemessene Stellung zu haben, ist deine Herkunft. Wem die Verhaltensweisen der besseren Kreise unbekannt sind, hat keine Chance. Und diese sogenannten besseren Kreise sind eine verschworene Gemeinschaft, die nur ihresgleichen akzeptiert. Man empfindet eben, so wird es da gesagt, größere Sympathie für Leute, die einem ähneln. Diese Kultur bekommen wir von Kindesbeinen an vermittelt. Durch Seifenopern im Fernsehen, durch Bücher, die wir lesen, durch Berichte, durch unsere Erziehung, weil ja die meisten von uns ja auch genau dieses Spiel mitspielen. So tickt unsere Gesellschaft. Und ist es nicht eine ungeheure Gefahr, dass wir diese Kultur ganz stark verinnerlichen und sie auch, obwohl wir theologisch das alles ganz anders sehen, die Leitkultur in unseren Gemeinden ist. Ein Indikator ist für mich nach wie vor die Hauskreiskultur. Sind es abgeschlossene Zirkel, deren Zugehörigkeit durch Sympathie und Antipathie geregelt wird? Meist sagt man das natürlich nicht so offen, ist ja logisch. Man sagt, die Chemie muss stimmen oder man möchte gemeinsame Interessen haben oder all so Dinge. Aber sind es nicht die sozialen Milieus, in denen wir leben, die bestimmen, mit wem ich zusammenkomme? Bildungsniveau, Gehalt, Besitz, Ansehen. Wie oft habe ich auf solche Gedanken hin auch die Frage gehört, ja, ist denn das so schlimm? Ist nicht gut? Man muss doch auch miteinander können. Heute bin ich so weit, dass ich sage, ja, das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Wo dieser Geist regiert, ist Jesus nicht dabei. Da kommst du vielleicht an einer Gemeinde noch einigermaßen durch, aber an Jesus in der Ewigkeit kommst du nicht vorbei. Denn die Bibel bestimmt die Normalität der Gemeinde anders. Paulus sagt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, sondern sie sind allesamt eins in Jesus Christus. In der Apostelgeschichte wird die Gemeinde so beschrieben. Sie blieben beständig in der Apostellehre, wir kennen die Sätze, sie sind uns sehr vertraut, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Alle waren beieinander, teilten, was sie hatten, je nachdem einer in Not war. Sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel, brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade beim ganzen Volk. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie entwickelt sich die Gemeinde zu solch einer wohltuenden, guten Gemeinschaft? Wie wird eine Gemeinde, eine Gruppe einzelner Leute tatsächlich zu einer geistlichen Gemeinschaft? Dass eine Versammlung am Sonntagmorgen eine Gemeinde im Sinn Jesu ist, ist nicht selbstverständlich. Da gehören bestimmte Voraussetzungen dazu. Okay, Thema Gemeinde oder Bau mit am Haus der Gnade. Erstens, verstehe Gottes Liebe als Leitbild für eine gesunde Gemeinschaft.
verstehe Gottes Liebe als Leitbild für eine gesunde Gemeinschaft. Unser Bericht über das Leben der Gemeinde beginnt, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebet. Das Wort, das wir hier unterstreichen müssten, wäre Gemeinschaft. Es steht gleich zu Beginn, es charakterisiert die Kultur dieser Gemeinde. In den folgenden Sätzen, wenn wir diesen Text durchgehen, kommt dreimal das Wort alle vor, zweimal beieinander und dann noch die Worte gemeinsam teilen, einmütig Mahlzeit. Das heißt, das Thema Gemeinschaft zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Bericht. Kann Gemeinschaft tatsächlich Zentrum der Gemeinde sein? Ist das nicht zu wenig theologisch? Ist das nicht zu wenig biblisch? Zwei Gedanken dazu. Erstens, die Bibel spricht in ihren ersten 11 Kapiteln der sogenannten Urgeschichte über Grundthemen des menschlichen Lebens. Und dort stellt sie fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt, die Veranlagung zur Gemeinschaft ist eine Grundbestimmung des Menschen. Da geht es doch um viel mehr, als da vielleicht gesagt würde, es geht darum, dass wir heiraten sollen. Es geht darum, uns klarzumachen, als Menschen haben wir eine Grundbestimmung, eine Grundveranlagung zur Gemeinschaft. Zweitens, in den ersten biblischen Büchern Mose, Josua, Samuel bis Könige erfahren wir, wie aus einer Familie von Sarah und Abraham über Sippen, über Stämme, Stammesverbünde schließlich ein Volk entstand. Ein Nomadenvolk mutiert zu einer Hochkultur. Und mit dem König Salomo war in Israel ein blühendes Staatswesen entstanden. Da war plötzlich zwischen Babylon und Ägypten eine dritte Großmacht da. In jener Zeit, dieser Hochblüte, ließ Salomo die Geschichte Israels aufschreiben. So entstanden die sogenannten Vätergeschichten. Die Genesis, die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob. Außergewöhnlich ist, dass Israel zu einer Zeit, wo der einzelne Israelit aufgrund der wirtschaftlichen Errungenschaften, der Zivilisation, gar nicht mehr auf den Verbund und die Gemeinschaft angewiesen war, dass Israel in dieser Situation sich plötzlich an seine Herkunft erinnert aus einer Familie und dann seine Anfänge als die Geschichte einer einzigen Familie über drei Generationen beschreibt. Wenn das so gemacht worden ist, dann sieht Israel und bekennt sich zur Familie als der grundlegenden Gemeinschaftsform für alle weiteren Gemeinschaftsformen. Basis jeder menschlichen Gemeinschaft, von der primitivsten bis zur kompliziertesten, ist nach biblischer Vorstellung die Familie. Ich verstehe es nicht falsch, deswegen muss niemand in einer Familie mit Mann und Frau leben, aber einfach das Muster einer Familie ist für biblischen Glaube das Grundmuster für Gemeinschaft. Das heißt, für die Bibel ist Gemeinschaft eine Grundbestimmung. Und Muster für die Gemeinschaft ist die Familie. Das heißt, in unseren Beziehungen soll es vertraut und persönlich zugehen. Das ist für die Bibel in puncto Gemeinschaft die Normalität. Wie sieht das praktisch aus? Für die Bibel bildet das Leben von Jesus ab, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Der Apostel Paulus sagt, seid so untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Aber was entspricht der Gemeinschaft, wie Jesus sie versteht? Eine Vorstellung gewinnen wir, wenn wir die Beziehung zwischen Jesus und Gott betrachten, von Vater und Sohn. Das Erste, was wir von Jesu Wirksamkeit erfahren, haben wir vorhin gelesen, ist seine Taufe. Jesus lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Und als er aus dem Wasser steigt, spricht Gott zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Für uns ist diese Szene so vertraut aus dem Kindergottesdienst her, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr richtig uns vorstellen können, was da los war, als das passiert ist. Da sagt ein Vater zu seinem Sohn: Es freut mich, wenn ich dich sehe. Ich hab dich lieb. Ich möchte alle Väter hier in diesem Raum fragen: Wann hast du das letzte Mal das zu deinem Sohn gesagt? Den Gedanken habe ich vor einigen Tagen gehört und es hat mich echt betroffen gemacht. Das drückt ja eine Qualität der Beziehungen aus, an denen wir uns orientieren müssen. Nochmal, ja, es war ja kürzlich Zeugnisausgabe. Je nachdem, wie man reagiert, wie Jesus war nach äußerer Gestalt, haben seine Freunde gesagt, wahrscheinlich nicht in der Norm. Da war alles Mögliche auszusetzen. Trotzdem sagt Gott: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Stellt euch vor, wie das Jesus gut getan hat. Und stellt euch vor, was passiert, wenn wir uns in unseren Beziehungen an dem ein Beispiel nehmen. Was Jesus in der Beziehung zu Gott erfahren hat, hat auch sein Verhalten Gott gegenüber geprägt. Jesus hat ein Bild von Gott, nachdem ein Gott ein guter Vater ist. Wie oft fehlt mir die Geduld und die Liebe zu meinen Kindern und ich reagiere völlig unangemessen. Jesus sagt: Nicht so Gott. Und Jesus fragt: Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange bietet? Völlig ausgeschlossen, macht keiner. Aber wenn ihr schon so tickt und sind doch böse und fehlerhaft, um wie viel mehr wird Gott euch das erfüllen, worum ihr ihn bittet? Kennzeichnend für die Beziehung zwischen Jesus und Gott ist ihre Liebe füreinander. Und wenn Paulus sagt: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht, dann heißt das: Diese gegenseitige Liebe und Wertschätzung ist leitend für eine Gemeinschaft, die sich an Jesus orientiert. Die Frage war: Wie entwickelt sich die Gemeinde zu einer gesunden Gemeinschaft? Der erste Schritt ist, glaube ich, der, dass wir diese Vision, die Gott hat, einmal für uns begreifen. Aber was braucht es dann, dass eine solche heilvolle Gemeinschaft tatsächlich entsteht? Um Voraussetzungen, um Hindernisse geht es in meinem zweiten Punkt. Lass dich von Gottes Liebe prägen. Lass dich von Gottes Liebe prägen. Drei Hindernisse sehe ich, die verhindern, dass Gottes Liebe uns prägen kann. Das erste Hindernis ist ein falsches Selbstverständnis. Ein Problem, das mich, ich glaube, 35 Jahre geknechtet hat und enorm betroffen gemacht hat, war meine Rechtschreibung. Ich war da einfach nicht sicher. Bereits in der Grundschule prägte sich bei mir so das Bild ein: Ich bin Friedemann, der nicht gut schreiben kann. Und das geht dann mit, das wird dann so ein Glaubenssatz, der ganz tief in einem sitzt. Mir war das furchtbar peinlich. Und jedes Diktat hat mir am Ende vermittelt: Irgendwo hast du einen Defekt. Ja? Bei dem sieht so aus, bei dir sieht so aus, da fehlt was. Du hast irgendwie eine Meise. Ich begann unter diesem Makel zu leiden, logisch. Durch mein Musikstudium stand jetzt das Rechtschreiben dann zumindest am Ende nicht so sehr zur Debatte. Da musste man andere Dinge präsentieren und das ging ja ganz gut. Und so vergaß ich ganz, dass ich ja da eine Leiche im Keller hatte. Doch als ich mit Theologie anfing, voller Freude und Elan, war ich plötzlich wieder mit dieser Peinlichkeit konfrontiert. Denn in der Theologie, da trainiert man ja systematisch, Texte mit einer Negativlupe zu lesen. Orthografische, formale Fehler sind die beste Beute. Und an der Stelle hatte ich ja eine offene Flanke. Mein größter Horror war immer, dass ich irgendwann mal ein Paper abliefere und in der Überschrift ein ganz großer Fehler drin war. Erst, ja, und die Konsequenz ist ja logisch, gell? Man nimmt unglaublich viel Kraft und Energie her, um diese Sache irgendwie in den Griff zu bringen. Das raubt einem ja völlig die Energie für die positiven Dinge. Erst viel später begriff ich, dass der Glaubenssatz falsch war. Ich bin Friedemann, der nicht gut schreiben kann. Im Licht des Evangeliums begann ich zu begreifen, dass mir 25 Jahre lang mein Problem mit der Rechtschreibung die Identität gegeben hatte. Ich begriff meinen unveräußerlichen Wert vor Gott. Berührt von dieser Erkenntnis betet der Psalmbeter und sagt, wie er versteht, was der Mensch ist. Du hast den Mensch wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und wie verkrümmt gehen wir oft durch die Gegend, weil uns unsere Probleme die Identität geben. Weil wir so klein mit Hut sind, weil wir uns von unseren Problemen, das, was uns vielleicht in der Kindheit geknechtet hat, ein Korsett angezogen haben, das uns die ganze Zukunft für unser Leben raubt. Die Einsicht, dass dieser Zuspruch auch mir gilt, hat mein Leben verändert. Jetzt wusste ich bin Friedemann, den Gott liebt. Rechtschreibung ist keine Stärke von mir, aber das Leben ist mehr. Das war für mich eine Erlösung. Es war für mich wirklich eine Befreiung. Die Frage ist, versteht ihr, hier geht eigentlich erst der Glaube los. Glaube ich Gott mehr, der mir meine Identität gibt, oder lasse ich mich von anderen Leuten bestimmen und glaub, spring in die Kirche und alles Mögliche, aber dort, wo es wirklich ums Leben geht, da glaube ich doch im Herrn X und der Frau Y und lasse mich von denen letztlich bestimmen. Was gibt dir deine Identität? Das möchte ich heute Morgen jeden fragen. Deine krumme Nase? Deine schwierigen Erfahrungen als Kind, wo du vielleicht einmal versagt hast und meinst, du hast dich kolossal blamiert. Was gibt dir deine Identität? Was ist dein Schutzwall, der dir deine ganze Energie raubt und dich im Grunde genommen zu einer verkrümmten Menschen macht, der gar nicht frei atmen kann? Ein zweites Hindernis, dass ich zu dem Bild werden kann, das Gott sich von mir gemacht hat, ist meine Selbstbezogenheit. Manche bekehren sich und fangen an zu glauben, aber die Achse ihres Denkens und ihres Lebens ist doch ich, mir, mein und so weiter. Sie scheuen es, ihr Leben an Jesus zu orientieren. Sie beten jeden Sonntag, dein Wille geschehe, aber am Montag geht es im alten Egoismus weiter. Von Jesus wird berichtet, dass er viel Zeit mit Gott verbrachte, um seinen Willen mit dem Willen Gottes zu einen. Wer Jesus nachfolgt, der gibt seine Selbstbezogenheit auf. Ja, der ist bereit, wirklich auch zu suchen, wo er selbstbezogen ist, sich einem Feedback auszusetzen, weil darin Befreiung steht. Darin Befreiung erlebt werden kann. Ein drittes Hindernis, dass Menschen zu dem Bild reifen, das Gott sich von ihnen gemacht hat, ist die Angst vor Schmerzen. Als Jesus gekreuzigt wurde, verspotteten ihn die Soldaten. Jesus ist gefoltert worden. Jesus ist verspottet worden. Jesus ist geschlagen worden. Und dann hing er am Kreuz. Es wird berichtet, dass es 3 Stunden Nacht war. Nach 3 Stunden Finsternis sagt Jesus Dinge zu den Leuten, die einen im Grunde genommen, wenn man normal denkt, verblüffen. Er segnet seine Peiniger, so dass einer von ihnen, ein Hauptmann, am Ende bekennt, nämlich einer, der ihn auch geschlagen hat, der da mitgemacht hat, dass der bekennt, der ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Was ist mit diesem Hauptmann geschehen, dass der vorher geschlagen hat, plötzlich in Jesus Gottes Sohn sieht? Dieser Hauptmann hat eine geistliche Entwicklung gemacht. Und warum? Allein weil Jesus bereit war, die Geburtswehen auszuhalten, die es braucht, dass dieser Mensch sich verändert. Der Paulus hat von seinen Gemeindegliedern viele Schläge einstecken müssen. Das schmerzt, aber er hält das aus und schreibt ihnen: Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, die ich euch abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ganz anders der Petrus. Petrus war in Antiochien aus Menschenfurcht geflohen und hat Jesus zum zweiten Mal verleugnet. Eine ganz tragische Geschichte. Viele Verantwortliche in Gemeinden verhindern, dass sich die Gemeinde im Sinn Jesu entwickeln, weil sie Angst haben vor verächtlichen Blicken, dass man mit ihnen nicht mehr spricht. Das ganze Programm. Gott möchte dich bereit machen, Geburtswehen auszuhalten, dass die Gemeinde sich zu einer geistlichen Gemeinschaft entwickeln kann. Voraussetzung, dass Gottes Liebe eine Gemeinschaft bestimmt, sind Menschen, die sich von Gottes Liebe prägen lassen. Und das bedeutet, entwickle deine Identität aus Gott, nicht aus deinen Problemen. Zweitens, gib deine Selbstbezogenheit auf. Sei bereit, dich Gott und anderen wirklich hinzugeben, ohne dass du immer die Kosten überschlägst. Und drittens, halte die Geburtswehen für die reife Entwicklung anderer aus. Aber wenn das jetzt tatsächlich so passieren kann, in einzelnen Menschen, was macht eine Versammlung einzelner Christen zu einer geistlichen Gemeinschaft, wie sie die Apostelgeschichte 2 beschreibt? Dazu ein letzter Gedanke. Wage den Schritt in eine geistliche Gemeinschaft. Wage den Schritt in eine geistliche Gemeinschaft. Viele beklagen, sie erleben die Gemeinde oberflächlich. Gespräche hätten zu wenig Tiefgang. Manche sagen, schon oft haben so Leute zu mir gesagt, ich habe das Gefühl, in meiner Gemeinde geht es zu wie in einer alten Ehe. Naja, ich bin jetzt ungefähr 23 Jahre verheiratet. Bei uns wird es eigentlich immer spannender. Deswegen denke ich, es liegt nicht am Alter. Es muss andere Gründe geben, wenn es dann so hakt. Wenn Beziehungen in einer Gemeinde oberflächlich sind und man nicht weiß, was man vielleicht außer negativ miteinander sprechen soll, liegt das kaum am Alter. Woran kann es liegen? Unsere Ausgangsfrage war: Was macht die Versammlung einzelner Christen zu einer geistlichen Gemeinschaft, wie sie sich in der Apostelgeschichte 2 zeigt? Gemeinde entfaltet ihre ganze Kraft, wo Menschen es wagen, in der Gegenwart Gottes Schwäche zu zeigen. Eine Gemeinde entfaltet ihre ganze Kraft, wo Menschen es wagen, in der Gegenwart von Gottes Liebe in einer Gemeinschaft tatsächlich ihre offenen Flanken zu zeigen. Weil dort geschieht doch Befreiung. Nämlich dort, wo das, was mir zutiefst mich steuert und was ich mit 5 Schutzwellen vor dem verdecken möchte, dass es irgendjemand sieht, aber mich doch in die Knie zwingt, wo das fallen kann, ich plötzlich der sein kann, der ich bin, aber merk, ich bin ja gar nicht darauf festgelegt. Das kann nicht im Sonntagsgottesdienst passieren. Es geschieht in Kleingruppen, in denen Menschen zusammenkommen, die Gottes Liebe als Leitbild für ihre Beziehungen akzeptieren, die sich von Gottes Liebe prägen lassen, indem sie zum einen Gottes Liebe trauen, zweitens Egoismus ablegen und drittens sich korrigieren lassen. Es braucht auch Begleiter, die bereit sind, die Schmerzen einer reife Entwicklung auszuhalten. Hier wird die Verheißung Wirklichkeit. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So geschieht, zu was Paulus die stark auf Wissen und Tradition ausgerichtete Gemeinde in Galatien anhält: Einer trage die Last des anderen. So erfüllt ihr das Gesetz Christi. Durch geistliche Gemeinschaft wird Gemeinde zu Gemeinde. Das steckt inhaltlich dahinter, wenn in der Apostelgeschichte uns berichtet wird, dass die Gemeinde sich auf der einen Seite, das war der eine Pol, im Tempel zum Gottesdienst versammelt hat und auf der anderen Seite eben in den Häusern zusammenkam. Oder wenn Jakobus das gemeinsame Gebet zu Hause empfiehlt. In den Hausgemeinschaften erfuhr der Einzelne Ermutigung, Trost und Ermahnung. Deshalb möchte ich euch einfach einladen, wagt echte geistliche Gemeinschaft. In der 10. Klasse hatte ich eine Phase, da wollte ich mal so für ein Jahr Kapitän werden. Mein damaliger Schulfreund, mit dem war ich von der 5. Klasse zusammen, wir hatten eine große Leidenschaft, das war Segelschiffe malen. Wir wussten ganz genau, wie die Segelschiffe unterschiedlicher Epochen, wie viele Kanonen sie hatten, wie viele Segel und so weiter. Es war so unsere Welt, ein Teil unserer Welt. Und es war so ein Wunsch, ein Kapitän zu werden. Ich habe vorher erzählt, dass so meine offene Flanke in der Schule war so die Rechtschreibung. Das hat so bei mir bewirkt, dass ich da so doch wusste, da habe ich einen Defekt, da funktioniert was nicht so richtig. Bezog meine Identität aus dem Problem. Das hat mir sehr viel geraubt. Damals hatten wir einen Englischlehrer, den nannten wir den Niveau. Nämlich in jeder Stunde hat er mindestens 2-3 Minuten etwas zum Thema Niveau gesagt. Ihm war so arg wichtig, dass wir Niveau bekommen. Er gesagt hat, wenn ihr es nicht schafft, dass das, was ihr schreibt, dass das, was ihr sagt und so weiter Niveau hat, dann hat es keinen Wert. Dann kriegt ihr einmal keine Stelle, dann habt ihr Pech im Leben. Eines Tages kam er zur Tür rein und hat die Englisch-Diktathefte unterm Arm. Naja, es war für mich klar, das wird jetzt keine so erbauende Stunde. Und der Lehrer hatte so die Angewohnheit, der war ganz klar und offen. Der hat die Diktathefte einzeln genommen, aufgeklappt und gesagt, was weiß ich, Peter, ja, eine 2, eigentlich dumm, hättest du keine eine 1 haben. Oder Julian, du hast, Entschuldigung, also Julian, du hast eine 4, nächstes Mal passt du auf, das war haarscharf. Und dann schlagt er meins auf und sagt, Burkhard, du hast eine 5 und es ist knapp an der 6 vorbei. Und dann fügt er hinzu, sagt Pisi, also so hieß ich damals, Pisi, als Kapitän hast du einmal eine Sekretärin. Arbeite, guck, dass du so gut wie möglich wirst, aber um alles in der Welt häng dich nicht daran auf. Könnt ihr euch vorstellen, was das für mich bedeutet hat? Viele Lehrer habe ich vergessen. Aber an diesen Mann werde ich mein Leben lang denken. Der Mann war kein Christ, im Gegenteil. Aber obwohl er kein Christ war, hat er unglaublich viel vom Wesen des Reiches Gottes begriffen oder hat sich in seinem Wesen verkörpert. Vorgestern war Zeugnisausgabe. Ich wünsche alle, die davon betroffen waren, Eltern und Kindern, ich wünsche, dass ihr viele solche Lehrer habt, die ein Klima schaffen, wo du deine offene Flanke zeigen kannst, wo diese Flanke heilen kannst, wo ihr euch nicht an diesen Sachen eure Identität holt, sondern wo ihr begreift, ich habe einen unveräußerlichen Wert, weil Gott irgendwann einmal gesagt hat, den Rudolf oder die Maria, der gäbe ich ein Leben. Und ich möchte an einer Gemeinde mitbauen, die in dem Sinn ein Haus der Gnade wird. Ich möchte mit uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du so bist, dass du uns tief in unserem Herz eine Vision von Liebe eingegraben hast, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Du hast in jedem von uns so eine Instanz gegeben, die uns, und wenn sie noch so tief verdeckt ist, die doch eine Sehnsucht nach wahrer Liebe in uns wachhält. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde zu einer Gemeinschaft reifen, wo Menschen befähigt werden, dieser Liebe zu glauben, Selbstbezogenheit aufzugeben, sich in deinem Licht zu verändern, zu dem Bild, das du dir von ihnen gemacht hast. Möchte ich bitten, dass wir bereit werden, auch die Geburtswehen auszuhalten in der Begleitung von Menschen, die sich verändern möchten. Ich möchte dich bitten, dass wir zu einem Raum werden der Gnade und der Liebe. Amen.